Heute bei «Apropos» Lieblingsbücher. Gibt es etwas Schöneres, als in einem guten Buch zu versinken? Mitzuleben, mitzufiebern, mitzuleiden. Manchmal auch mitzuheulen. Lieblingsbücher sind wie gute Freunde. Sie sind immer da, man kann immer zu ihnen zurück, man lernt von ihnen. Sie sind wichtig. Und darum haben wir bei «Apropos» gedacht, dass wir euch in diesem Sommer Lieblingsbücher von Leuten aus unserer Redaktion vorstellen. Von Leuten mit einem auszeichnenden Geschmack, die gerne lesen und gerne davon erzählen.
Man verliert sich ein wenig in dem Buch und es kitzelt an etwas, das man als Erwachsener ja ein bisschen so aus dem Leben verdrängt hat, nämlich diese vereinnahmende Macht der Fantasie.
Die Lektüre von diesen Büchern verändert wie so ein bisschen die eigene Hirnchemie. Und man bekommt wie so einen Beobachtungssinn mehr.
Und am Schluss hat sie zum Beispiel ein Kapitel, das sie viermal neu schreibt. Also du liest es und du denkst so, ah, interessant. Und dann kommt es aber nochmal und nochmal und nochmal. Also es ist einfach sehr verspielt auch. Und ich finde, es sind nicht Fingerübungen, sondern es macht für die Geschichte extrem Sinn, wo etwas probiert zu fassen, wo man nicht so fassen kann.
Heute, in der fünften Folge von unserem Büchersommer, geht es um das Leben von einer Frau. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich dachte klar und fokussiert. Der Umzug auf den Hügel und meine neue Lage hatten etwas in mir freigesetzt, das unterdrückt und eingesperrt gewesen war. Mit 50, in einem Alter, in dem angeblich die Knochen ihre Robustheit verlieren, wurde ich körperlich stark. Ich hatte Energie, weil mir nichts anderes übrig blieb, als Energie zu haben. Ich musste schreiben, um meine Kinder zu versorgen, und ich musste alles Schwere selber schleppen. Freiheit ist nie umsonst. Wer je um Freiheit gerungen hat, weiß, was sie kostet.
Heute reden wir über «Was das Leben kostet» von der Deborah Levi. Ein Lieblingsbuch von Nina Kunz, die für das Magazin regelmässig schreibt und selber eine Bestseller-Autorin ist. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Bücher-Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Bern-Zeitung im Bund und den anderen der Mediatiteln. Hallo Nina.
Hallo Philipp.
Nina, als ich dich nach deinem Lieblingsbuch gefragt habe, ist ein SMS nach dem anderen gekommen. Aber am Schluss war es recht klar, dass eins von der Deborah Levi sein muss. Du hast geschrieben, wenn ich das zitieren darf, auch wenn sie in ein Glas für die Späuze würde sie interessieren.
Korrekt.
Warum?
Also ich würde das über zwei Leute sagen auf der Welt, Miuccia Prada und Deborah Levi. Und Deborah Levi ist einfach eine Autorin, die eine Wegbegleiterin ist für mich. Früher bin ich immer ein bisschen skeptisch gewesen, wenn Leute gesagt haben, ach, ich gehe immer wieder zu dem Goethe-Buch zurück. Aber jetzt habe ich das erste Mal selber erlebt mit ihr und ich war traurig gewesen, glücklich, voller Fragen. Und dann gehe ich immer wieder zu den gleichen Texten und finde tatsächlich etwas. Und der zweite Grund, warum ich über Deborah Levi reden wollte, ist, weil sie einfach so eine fantastische Autorin ist. Sie könnte über eine Büroklammer schreiben und das wäre interessant.
Wir werden einen zweiten Schritt darüber reden, warum du immer zu ihr zurückgehst. Kannst du uns zuerst sagen, wer sie ist, für all die, die sie nicht kennen?
Klar. Also Deborah Levi ist 1959 auf die Welt gekommen, im Südafrika von der Apartheid. Ihr Vater hat sich für Menschenrechte eingesetzt und hat auch den Nelson Mandela gekannt und war 5 Jahre im Gefängnis gewesen. Und die ganze Familie ist, wo sie 9 war, übergesiedelt auf England. Und im Erwachsenenalter hat Deborah Levi dann Essays, Theaterstück, Roman und Lyrik geschrieben. Und in den letzten 15 Jahren ist sie 3-mal für den Booker Prize nominiert gewesen, also der renommierteste Literaturpreis, für die Romane «Hot Milk», «Swimming Home» und «The Man Who Saw Everything». Und in den letzten 15 Jahren hat sie eben auch 3 Essaybücher geschrieben und über eins werden wir heute reden. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass sie nicht so einen Erfolg hat über Nacht. Sie hat sehr, sehr lange geschrieben und geschafft und hat in den letzten 15 Jahren dann Weltraum erlangt.
Wie hast du sie für dich entdeckt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich durch die autofiktionalen Essayband.
Du hast ja mit ihr mal ein Interview gemacht. Häufig ist es so, wenn man grosse Lieblinge von einem selber interviewt, gibt es eine gewisse Absturzgefahr, dass Realität und Vorstellung nicht ganz übereinstimmen. Wie war das bei ihr?
Das hat sich total gelohnt. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich treffe jetzt Gott. Und es hat sich auch angefühlt wie eine Audienz. Und sie hat einfach wirklich eine krasse Aura. Und sie hat immer wunderschöne Kleider an und wunderschönen Schmuck. Und jeder Satz, den sie sagt, ist tatsächlich irgendwie wertvoll und lässt einem nachdenken. Und ich habe sogar jetzt schon dreimal die Freude gehabt, um sie interviewen zu dürfen.
Und das war jedes Mal so gewesen, wie beim ersten Mal?
Jedes Mal. Sie ist wie ein Romancharakter, einfach in echt.
Sehr gut. Also komm, wir reden über ihr Schreiben und wir hören einfach mal zu.
Windstille, Sonnenschein. Ich schwamm unter Wasser. Und als ich 20 Jahre später wieder auftauchte, stellte ich fest, dass ein Unwetter ausgebrochen war. Ein brodelnder Aufruhr und ein wütender Sturm peitschte Wellen über mir auf. Zuerst war ich nicht sicher, ob ich es noch zum Boot schaffen würde. Dann wurde mir klar, dass ich es nicht zum Boot schaffen wollte. Chaos sei das, was wir am meisten fürchten, heißt es oft. Aber ich glaube heute, insgeheim ist das Chaos unsere größte Sehnsucht. Wenn wir nicht mehr überzeugt sind von der Zukunft, die wir planen, nicht von dem Haus, für das wir uns verschuldet haben, nicht von dem Menschen, der neben uns schläft, dann kann es schon sein, dass uns ein Unwetter, das sich seit langem am Himmel zusammenbraut, der Person näher bringt, die wir in der Welt gern wären. Das Leben bricht auseinander. Wir versuchen es in die Hand zu nehmen, versuchen es zusammenzuhalten.
Was haben wir da gehört? Und wie versucht sie, das Leben zusammenzuhalten?
Genau, also das Projekt, die drei Essay-Band, fängt eigentlich damit an, dass Deborah Levi ihr Leben so ziemlich geordnet aussieht. Sie hat ein Haus, sie hat zwei Töchter, sie hat eine Ehe und sie hat Arbeit. Und dann bricht aber die Ehe auseinander und ihre Töchter werden erwachsen und sie zieht aus dem Haus aus in eine Wohnung in Nord-London. Und dann muss sie einerseits wirklich Räume neu einrichten und sich überlegen, in dem neuen Lebensabschnitt, wie will ich mein Wohnzimmer streichen, was will ich in meinem Schlafzimmer haben. Sie muss sich überlegen, wie ich den Alltag neu einrichten, wie ich meine Schreibpraxis neu einrichten. Und wie auf der so Meta-Ebene fragt sie sich, okay, sie ist jetzt irgendwie über 50, wer bin ich jetzt als Mutter, wer bin ich als Frau, wer bin ich als Künstlerin, wer bin ich als Freundin, wer bin ich als Liebhaberin. Und wir treffen sie eigentlich an so einem sehr verunsichernden, chaotischen Moment in ihrem Leben, aber sie merkt irgendwie, durch die Umbrüche kommt da so eine neue Freiheit in ihr Leben, die sie aber noch nicht richtig versteht. Mhm.
Die Art und Weise, wie sie die neue Wohnung einrichtet, die kleinen Sachen, die sind ihr sehr wichtig, oder?
Genau, also ihr Blick auf die Welt ist wirklich sehr, sehr spezifisch und ich hoffe, wir können nachher noch ein bisschen detaillierter darüber reden, was das alles bedeutet.
Zum Beispiel bei der Stelle, wo jetzt kommt.
Das Klima in meinem Schuppen erinnerte unterdessen an einen tropischen Küstenurlaub. Ich nahm mir eine Thermoskanne Tee mit, die ich im Lauf des Tages austrank, während drinnen die blauen Flämmchen züngelten und draußen der Schnee auf den Apfelbaum fiel. Nach meinem Verständnis ist der Reiz des Schreibens die Aufforderung, hinter die augenscheinliche Wirklichkeit aller Wesen und Dinge vorzudringen. Nicht nur den Baum zu sehen, sondern auch die Insekten, die in seiner Infrastruktur leben, und zu erkennen, dass in der Ökologie von Sprache und Leben alles mit allem verbunden ist. Ökologie vom griechischen Oikos, das Haus, Haushalt und im weiteren Sinn die Beziehungen von Lebewesen untereinander meint. Es braucht nicht mehr als 3 Monate Leben, um zu erkennen, dass wir alle mit der Grausamkeit wie der Freundlichkeit unserer Mitmenschen verbunden sind.
Da beschreibt sie, warum sie so gerne schreibt, warum ihr Schreiben so wichtig ist. Ist es das, was dich an ihr so fasziniert?
Ich glaube, es sind mehrere Sachen, die mich an ihr fasziniert. Und das Erste ist, dass sie wie versucht, so
die Förmchen loszuwerden, mit denen wir häufig über Sachen nachdenken und über Sachen reden. Und sie fragt sich dann, okay, was ist eine Familie überhaupt? Welche Arbeit steckt hinter einem Haushalt? Welche Arbeit steckt hinter einem Frausein? Was verstehen wir eigentlich unter einem guten Leben? Und warum reden wir so darüber und nicht anders? Und das Zweite, was mich fasziniert, ist, dass Bücher zwar sehr nachdenklich sind und sehr politisch, aber gleichzeitig hat es immer auch viel Genuss drin. Also die Ich-Erzählerin, die geht oft schwimmen, sie isst gern. Es gibt auch immer jemanden, der irgendwie eine feine Orange isst oder so. Und die Gleichzeitigkeit von so Melancholie und Leichtigkeit finde ich sehr toll. Und der dritte Punkt, der mich sehr fasziniert, ist, dass sie einfach einen sehr tollen Blick hat auf die Welt. Und was ich damit meine, ist, da geht es ja eigentlich um etwas mega Grosses. Es geht wie ums Ende von einer Ehe, es geht um Liebeskummer, es geht darum, dass wie ein Haus, das sie jahrzehntelang aufgebaut hat, dass es das nicht mehr gibt. Aber sie sagt, wie was wir dann eigentlich erinnern von so einem Moment, sind dann irgendwie, dass man irgendwo steht und jemand lustige Schuhbändel angehabt hat oder so. Sie erklärt halt, wie auch das in diesen Lebensphasen, wo grosse Sachen passieren, steht man halt dann trotzdem am Morgen auf und muss etwas zu essen machen oder irgendwie das Lavabo entkalken. Und wie sie das beschreibt, in dem hat es einfach ganz eine grosse Menschlichkeit und Trost und ich muss sehr oft lachen.
Ich habe am Anfang gesagt, du bist auch Bestseller-Autorin, du hast ein sehr erfolgreiches Kolumnenbuch herausgegeben. Wenn ich dein Kolumnenbuch gelesen habe und dann das Buch von Deborah Levi, muss ich schon sagen, es hat schon gewisse Ähnlichkeiten. Erkennst du dich selber ein bisschen in ihr wieder und so, wie sie schreibt?
Also ich möchte mich wirklich nicht in 7000 Jahren mit Deborah Levi vergleichen, weil das wäre ketzerisch, weil sie ist ja Gott. Aber ich glaube, was vielleicht eine Ähnlichkeit ist, ist, dass sie auch so Alltagsbeobachtungen und Literatur verwebt. Also ohne Problem ist auf der gleichen Seite eine Beschreibung von einem E-Bike und dann ein Zitat von James Baldwin. Überhaupt kein Problem. Und ich finde, sie ist sehr gut drin, um so die Schrägheit vom Leben zu sezieren und zu beobachten. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich interessiert. Aber ich bin wirklich Anfängerin im Vergleich zu ihr.
Das E-Bike ist ein gutes Stichwort. Wir begleiten ja Deborah Levi auf ihrem Weg so ein bisschen zurück oder halt an einen neuen Ort. Und dort sind kleine Sachen sehr wichtig. Zum Beispiel das E-Bike. Warum ist das so gross?
Okay, das ist eine grosse Frage. Aber zum E-Bike noch, also sie düst ja viel mit dem durch London. Und sie hat immer viel zu viele Sachen dabei. Und es gibt eine Szene, da transportiert sie ein Bulle und dann geht ihr das Bulle vom E-Bike und irgendwie die Äpfel rollen die Straße durch ab und der Verkehr muss anhalten. Und sie schreibt dann, dass das Bulle aussieht wie ein Unfallopfer. Und einfach nur schon diese Szene ist einfach so lustig beschrieben und ich könnte jeden Tag lesen und es würde mir ein bisschen besser gehen. Und das mit den kleinen Sachen ist, ich glaube, sie interessiert sich einfach sehr fest darüber, wie man sich ein Leben baut. Und zwar wie auf der grossen Ebene, welche Kunst schaut man sich an, aber auch, was braucht man so in seinem Zimmer, um inspiriert zu sein und zum Arbeiten. Und ich glaube auch, dass das in dem Buch auch eine Referenz ist auf das ganz bekannte Virginia Woolf-Essay «A Room of One's Own», dass eine Frau wie so ein Zimmer braucht, zum Arbeiten. Und Deborah Levi hat dann ja auch so ein Hütchen in London, wo sie schreibt. Und ich habe da einen Zettel mitgenommen, weil sie beschreibt, eben, was sie alles hat in dem «Writing Shed», wie sie ihn nennt. Und es ist eine Kerze in Kaktusform, die Asche von einem verstorbenen Hund, ein mexikanischer Spiegel in einem Rahmen aus kleinen Keramikkacheln, ein blau gestrichener Holzstuhl, ein grüner Schreibtischstuhl mit zwei Schaffell, eine Gefriertruhe und eine hohe Lampe mit einem kreisrunden Betonfuß und also silbrig verspiegelten Glühbirnen. Und was das macht mit mir, ist einfach, dass es einem wie so den Blick schärft. Also Deborah Levi findet wie nichts zu klein oder zu uninteressant, um darüber zu schreiben. Und das Spannende ist, dass wie die Lektüre von diesen Büchern verändert wie so ein bisschen die eigene Hirnchemie. Also man bekommt wie so einen Beobachtungssinn mehr. Und dann, wenn man dort die Straße läuft, sieht man irgendwie mehr. Und wenn man in der eigenen Küche steht, denkt man so, wow, das Wasserglas, so poetisch. Also es verzaubert so ein bisschen die Welt.
Es wird auch nicht banal, wenn man die ganz kleinen Sachen schreibt.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ihre Aufforderung ist einfach, dass man wie die eigenen Beobachtungen interessant findet und denen vertraut, weil das ist das Leben. Und zumindest bei mir ist es schon auch immer wieder so eine Ermutigung, um durch die Straße zu laufen und nicht mein Handy irgendwie in einem Newsfeed haben oder in einem Instagram-Feed, sondern einfach die Augen offen haben. Und dann hat man die Möglichkeit, so kleine lustige Momente zu erleben, wo man irgendwie, keine Ahnung, einen Hund sieht, der sehr lustig läuft oder so. Und ja, einfach ihr Leben ist sehr lebendig und dicht und es passiert viel. Und nein, es ist wirklich nie banal. Und auch eben, es ist nicht so, dass einfach überall eine Teetasse rumsteht und die noch irgendwie hübsch ist. Es ist wirklich einfach sehr witzig und sehr gescheit.
Sie läuft ja nicht durch die Stadt, sondern sie fährt eben mit ihrem E-Bike, wo sie das Bulle zweimal getötet hat, was du schon erwähnt hast. Und einmal fährt sie mit dem E-Bike an eine Party, wo sie einen Mann trifft, der an einer Beerdigung mal sehr beeindruckend gebrüllt hat. Also, das kommt immer wieder vor. Und dort lässt sie sich fallen.
Der Mann, der auf der Beerdigung geweint hatte, schob mich zum Haus zurück. «Na los, dein Kleid ist so entzückend. Lass uns tanzen, tanzen, tanzen.» Wir tanzten, als wäre es unsere letzte Nacht auf Erden. Auch zur Feier seiner neuen Liebe und meiner neuen Freiheit und meiner Nominierung für einen fetten Literaturpreis und 1001 Nacht ohne Schmerz und weil, wie er sagte, das Leben zerbrechlich ist wie ein gläserner Pantoffel. Ich sah ihn fragend an und er sagte, er habe zu tief ins Champagnerglas geschaut. Vielleicht meine er ja einen gläsernen Sarg, was ich noch verblüffender fand. Aber schließlich war er der Mann, der auf der Beerdigung geweint hatte. Wir schleuderten unsere Schuhe von uns, ganz wie der Song, der eben lief, uns aufforderte. Drei opulente rote Samtsofas waren an die Wände geschoben worden. Wir wirbelten und sprangen herum und schwitzten, bis irgendwann ein gestreiftes Kätzchen mit hoch erhobenem Schwanz auf die Tanzfläche pfotete, wie ein Miniaturtiger. Ich bückte mich zwischen die Füße der Tanzenden, hob es vorsichtig auf und setzte es meinem neuen Freund auf den Kopf. »Ich kann mit den Fingern spüren, wie es schnurrt«, sagte er. In dem Moment dachte ich, dass der Sturm sich gelegt hatte. Ich war bereit, etwas zu tun, was ich noch nie getan hatte. Etwa im Pub ein Manifest an die Klowand zu schreiben. Ich glaube an Menschen, die nervös sind und deren Hände ein bisschen zittern.
Glaubst du nicht auch an Menschen, die ein bisschen nervös sind und die Hände ein bisschen zittern?
Ich glaube, ich vertraue Menschen mehr, die ein bisschen nervös sind. Beziehungsweise Menschen, die sagen, sie haben alles im Griff, sind mir ein bisschen suspekt.
Das ist ein recht kleiner Satz und er sagt aber recht viel. Wie macht man das?
Ich habe keine Ahnung. Und Deborah Levy ist auch sehr bedeckt, was ihren eigenen Schreibprozess angeht. Also sie redet nicht wirklich darüber, was ich sehr mysteriös finde. Ich habe aber mal gehört, dass sie zum Beispiel für die ersten, ich glaube, 8 Seiten von ihrem Roman «August Blau» irgendwie 3 Monate gehabt hat. Also ich stelle mir schon vor, dass sie wie so eine Bildhauerin vorgeht und dann jeden Satz wie so eine kleine Statue so raushaut aus dem Marmor von der Sprache.
3 Monate für wie viele Seiten?
8. Also es ist gefährliches Halbwissen, das ich da verbreite, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das stimmt.
Es ist nicht nur ihre Beziehung, die zu Ende geht, wo sie sich neu zurechtfinden muss, sondern in diesem Buch stirbt auch ihre Mutter.
Unterwegs versuchte ich es in mehreren anderen Läden, aber keines hatte das leicht zu schluckende Eis vorrätig. Daher musste ich meiner skelettartigen Mutter, als ich an ihrem Bett saß, das Kaugummi-Eis an die Lippen halten. Sie leckte daran, verzog das Gesicht, probierte noch einmal, schüttelte den Kopf. Als ich berichtete, dass ich in dem Laden wie eine Irre getobt und gezetert hatte, drangen winzige Laute aus ihrem Mund und ihr Brustkorb bewegte sich auf und nieder. Sie lachte. Das ist eine meiner liebsten Erinnerungen an unsere letzten gemeinsamen Tage.
Sie lässt einem zuschauen bei den intimsten Sachen, die sie erlebt. Gibt das nie ein komisches Gefühl, wenn man so wie ein bisschen voyeuristisch so teilnimmt?
Also ich glaube, die Stelle ist jetzt wirklich etwa die intimste aus diesen drei Bänden. Aber auch da zum Beispiel, sie beschreibt nicht sehr genau den Tod der Mutter. Sie beschreibt dann ausführlich, dass die Mutter, die krebskrank im Spital ist, nur noch das eine Glas essen kann. Und dann hat sie einen riesen Stress, dass sie jeden Tag zum einen Kiosk geht und das Glas probiert zu kaufen. Und dann irgendwann hat sie die Geschmacksrichtung nicht mehr. Und es ist alles sehr kunstvoll verpackt. Und ich finde, es ist darum eigentlich wirklich nie voyeuristisch, sondern einfach grossartige Literatur.
Du sagst, es ist sehr kunstvoll beschrieben, es ist nie voyeuristisch. Muss man eigentlich selber in einer gewissen Grundstimmung sein, um das zu lesen? Oder holt das alle gleichermaßen ab?
Ich glaube, ihr Schreiben ist einfach so potent, dass man sofort in ihren Blick auf die Welt eintaucht. Ich glaube, man kann das in jeder Stimmung lesen und ist nachher einfach ein bisschen Deborah Levy.
Okay. Findest du, es ist ein hoffnungsvolles Buch oder eher ein trauriges?
Es ist ein hoffnungsvolles Buch und ein trauriges Buch und ein schönes Buch und ein irgendwie tiefgründiges Buch. Ich glaube, es ist einfach genauso vielschichtig wie das Leben.
Es ist der zweite Band der Trilogie. Was passiert im ersten und im dritten?
Im ersten Band geht es unter anderem um ihre Kindheit in Südafrika. Und im dritten Band geht es um die Frage, wie können Frauen Raum einnehmen und was für Räume brauchen wir generell, um ein gutes Leben zu führen. Und das heisst auch ein eigenes Haus. Real Estate auf Englisch.
Und das wäre auch Ihre Antwort. Man braucht ein eigenes Haus.
Oder zumindest ein eigenes Zimmer und eine eigene Gedankenwelt.
Die anderen Bücher von ihr, sind die auch autofiktional oder geht es um andere Sachen?
Also ihre Romane sind recht klassisch. Im einen Roman geht es um einen Dichter, der in der Sommerferien von einem fanatischen Fan besucht wird. Und in Hot Milk geht es um ein Mutter-Tochter-Duo. Also die Geschichten sind sehr klassisch geschrieben, aber tatsächlich gefallen mir die autofiktionalen am besten.
Am besten. Und wenn jemand noch nie etwas von ihr gelesen hat, soll er mit denen anfangen?
Ja, ich finde, das wäre ein wunderbarer Einstieg. Und im Moment lese ich auch «Mein Jahr in Paris» mit Gertrude Stein. Das ist das neueste Buch von ihr. Und dort sollte sie eigentlich ein Essay schreiben über Gertrude Stein, die ja anfangs 20. Jahrhundert in Paris gelebt hat und alle grossen Künstler persönlich kennt hat und mit dem Picasso zusammengeschissen hat und sehr, sehr emanzipiert gelebt hat. Aber sie arbeitet sich da an der Frau Stein ab und kommt nicht weiter. Und dann sucht sie tatsächlich in ihrem Alltag dann mit ihrer Freundin entlaufene Katze. Und es ist auch wieder so ein... Einfach Konstellation tönt so banal, aber es ist dann so ein tiefgründiges Buch über Freundschaft und Liebe.
Du hast einmal über sie geschrieben, je mehr man von Levy liest, desto mehr beginnt man selbst die Welt als verzauberten Ort wahrzunehmen. Du hast schon ein bisschen von dem erzählt, wenn du in der Küche stehst und ein wahnsinnig schönes Glas siehst. Ist das etwas, was sich durchzieht, was anhaltet? Oder muss man quasi die ganze Zeit immer wieder Levy lesen, um das Gefühl zu behalten?
Ich glaube, das ist der Grund, warum ich immer wieder zurückgehe. Ich werde immer wieder banal und schaue irgendwie Katzenvideos auf Instagram an. Und dann muss ich Levy lesen, um mich wieder verzaubern zu lassen. Und dann kann ich wieder ein Äpfelbütschchen anschauen und denke, wow, tief. oder ich kann irgendwie durch die Stadt laufen und dann sieht man irgendwie im Augenwinkel ein sonderbares Schaufenster. Und normalerweise will man einfach vorbeilaufen. Und wenn man gerade Levy gelesen hat, dann bleibt man stehen und hat so eine kindliche Faszination und entdeckt etwas.
Du hast gesagt, sie ist für dich Gott. Übersetzt, sie ist einfach ein Vorbild auch.
Ja, was mich auch fasziniert an ihr, ist, dass sie wie ältere Frauen und denen ihren Lebensrealitäten eine Sichtbarkeit gibt. Also ich glaube, wie so diffus sagt die Gesellschaft immer noch so ein bisschen, so ab 30 oder ab 40 ist es wie nicht mehr so interessant, was eine Frau erlebt. Oder zumindest sieht man sie nicht so sichtbar. Und Levy ist wie einfach eine Frau, die eben ihren 50er, ihren 60er denkt und lebt und Freundinnenschaften hat und nachdenkt und isst und das Leben bleibt kompliziert. Und so Geschichten fehlen mir mega, weil in Hollywood-Filmen ist dann einfach irgendwie das Ömi oder so. Und das ist für mich als junge Frau
das stimmt mich total hoffnungsvoll, dass es einfach lebendig bleibt und chaotisch und spannend. Und sie hat immer noch die Neugierde. Und genau so hoffe ich auch, können zu altern.
Sehr schön, Nina. Danke vielmals. Wann lesen wir eigentlich von dir wieder etwas?
Also, ich bin gerade am zweiten Buch und ich zweifle und ich verzweifle und ich leide und ich freue mich sehr und ich kann bald mehr sagen.
Sehr schön. Hast du auch einen Ort, so wie Deborah Levi, eine Schäde, ein Räumchen, wo du dich zurückziehst und zwei Figuren, einen Spiegel und einen Schaufel hast?
Ja, im Moment bin ich ein bisschen nomadisch unterwegs am Schreiben. Ich habe schon im Wallis geschrieben für das Buch und in Rom. Und jetzt, bald, habe ich dann tatsächlich auch mein eigenes Schreibzimmer und ich habe noch keine Ahnung, wie ich es einrichten werde und ob ich dann auch wieder eine Kerze in Kaktusform habe mit Deborah Levi.
Danke, Nina.
Danke, Philipp.
Das war sie, unsere letzte Folge von unserem Büchersommer. Die bisherige Folge mit ihren Büchern und den Autorinnen und Autoren würde ich sehr gerne verlinken im Episodenbeschrieb. Diese Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao zusammen.